Die Studierendeninitiative Weitblick hat sich im Jahr 2008 in Münster gegründet. Seit 2011 gibt es auch einen engagierten Ableger hier in Freiburg. Sie führen verschiedene Projekte und Aktionen im ganzen Jahr durch. Zum Beispiel bieten sie Deutschkurse im Flüchtlingswohnheim in der Bissierstraße an und spielen dort auch mit den Kids. Neben mir sitzt das Vorstandsmitglied Saskia. Saskia, jetzt sitzt du ja hier von der Studenteninitiative Weitblick. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das genau?
Weitblick ist eine Studierendeninitiative, die 2008 in Münster von Andi gegründet wurde und sein Ziel war es, Bildungschancen weltweit zu ermöglichen, nach dem Motto: Bildung ist der beste Impfstoff gegen Armut. Und das ist auch eigentlich das, worunter man sich Weitblick hier in Freiburg vorstellen kann. Das Ziel ist, sowohl für Bildung in allen Ländern zu sorgen, vor allem in Afrika, aber auch uns selbst weiterzubilden und auch in Deutschland oder Europa für bessere Bildungschancen sich einzusetzen, sozusagen.
Und wie erreicht es die Gruppe Freiburg jetzt für den Raum um Freiburg rum oder eure Projekte, die ihr angeht?
Also wir haben verschiedene regionale Projekte. Zum einen haben wir den AK Flucht und Migration, der sich im Flüchtlingsheim in der Bissierstraße einsetzt. Wir haben den AK Nachhaltigkeit, der sich für nachhaltige Projekte einsetzt. Genauso, das sind so unsere Hauptprojekte, die wir momentan haben. Wir sind auch in Schulen aktiv, wo wir zum Thema Flucht sensibilisieren, also ganz verschiedene Möglichkeiten gibt es da.
Ja, und es braucht natürlich viel Manpower. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch mit?
Also ich glaube, aktiv sind momentan so um die 30 Leute, plus minus. Das ändert sich immer so während des Semesters, je nachdem wie Prüfungen sind.
Aus was für einem Klientel setzen die zusammen? Was für Personen sind das?
Gerade sind es, glaube ich, tatsächlich nur Studenten oder Studentinnen, die bei uns aktiv sind. War auch schon anders, dass auch Berufstätige bei uns aktiv waren, aber im Moment sind es nur Studenten und Studentinnen. So ein bestimmtes Klientel haben wir tatsächlich, glaube ich, nicht. Es sind halt hauptsächlich Studenten und Studentinnen von allen möglichen verschiedenen Fachrichtungen. Ich glaube, bei uns sind vor allem Psychologen, Lehrämtler vertreten, aber auch alle anderen möglichen Studiengänge. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Und das ist auch das Schöne bei Weitblick, weil es sind so viele verschiedene Menschen da und man lernt auch mal andere Leute kennen über den Studiengang hinaus. Und was ich auch bei Weitblick mag, ist, dass wir fast schon so ein familiäres Verhältnis haben, weil wir ein recht kleiner Verein sind und man sich dann halt auch untereinander kennt und miteinander redet und einfach vernetzt und man eigentlich immer sich freut, montags zu Weitblick zu gehen.
Ja, du hast die Treffen montags angesprochen. Was passiert denn montags 20 Uhr in KG1, Raum 1, 2, 3, 4?
Bei uns ein bisschen gegliedert. Wir haben alle zwei Wochen einen Input. Das heißt, einer von unseren Arbeitskreisen macht einen Input zu irgendeinem inhaltlichen Thema, wo man dann irgendwie über irgendwelche Themen, die uns gerade beschäftigen, reden. Sei es der AK Nachhaltigkeit erzählt uns von den ökosozialen Hochschultagen oder das AK-Großprojekt redet mit uns über die Fortschritte vom Großprojekt. Neulich hatten wir einen Input zum Thema Gendern, also immer, was halt gerade so ansteht. Dann haben wir alle vier Wochen einmal eine Generalversammlung, wo wir als Vorstand den Verein über aktuelle Sachen informieren, was ansteht, was passiert. Und alle zwei Wochen haben wir dann noch die AK-internen Treffen bei Weitblick, wo man sich in einem der verschiedenen AKs oder auch, wenn man ganz engagiert ist, in mehreren der verschiedenen AKs zusammensitzt und einfach neue Projekte, die anstehen, bespricht, weiterentwickelt und alle möglichen Dinge, die gerade anstehen, sozusagen bespricht.
Wie kann man da genau mitmachen?
Mitmachen kann eigentlich jeder, der möchte. Wir treffen uns jeden Montag im Hörsaal 1, 2, 3, 4 im KG1. Und jeder, der mitmachen möchte, Ideen hat oder sich einfach das mal angucken will oder Lust hat, was zu verändern, kann kommen. Da ist keinem Grenzen gesetzt. Da muss man auch kein Student oder keine Studentin für sein.
Und was muss ich als Person, als Mensch oder was auch immer mitbringen, um bei euch mitzumachen? Außer wahrscheinlich diese Klassiker wie gute Laune und Hilfsbereitschaft.
Also das ist ein Satz, den ich tatsächlich bei der letzten Bundesversammlung mitgenommen habe. Spaß an der guten Sache. Also einfach den Spaß daran, etwas verändern zu wollen. Spaß daran, irgendwas Gutes zu tun und einfach so ein bisschen die Lust haben, was zu verändern. Viel mehr muss man gar nicht mitbringen, weil jeder Mensch irgendwie sich individuell bei uns einbringen kann. Von dem her kann da eigentlich jeder kommen. Da muss man kein besonderes Know-how haben. Natürlich ist es auch immer cool, wenn jemand sagt, ich will ein Video drehen oder ich will die Homepage super aktualisieren oder ich habe jetzt voll das coole Fundraising-Projekt, das wir umsetzen müssen. Aber das ist eigentlich nicht wichtig. Solange man irgendwie Lust hat, was zu verändern und sich zu engagieren, ist man bei Weitblick auf jeden Fall schon angekommen.
Gibt es auch eine Möglichkeit, Mitglied zu werden, wenn man jetzt nicht studiert?
Da Weitblick jetzt schon seit 2008 in Münster existiert und es jetzt auch mittlerweile schon viele alte Hasen gibt, die schon im Berufsleben aktiv sind, mittlerweile teilweise auch schon ihre eigenen Kinder haben und sich dann nicht mehr so in der Studierendeninitiative verwirklichen können, weil sie einfach nicht so die Zeit haben, wie sie früher mal hatten, hat sich jetzt in diesem Jahr der Alumni-Verein von Weitblick gegründet. Weitblick Plus heißt der. Er wurde erst von Weitblick Münster gegründet, weil es da viele Leute gab, die irgendwie immer noch aktiv sein wollten, nicht aus Weitblick austreten wollten, weil sie halt einfach sich immer noch damit verbunden fühlen, aber trotzdem nicht mehr so das Mitgliedsmerkmal erfüllt haben und wurde jetzt bundesweit geöffnet. Und das gibt die Möglichkeit für Leute, die im Berufsleben stehen und sich engagieren wollen, neu zu Weitblick hinzuzugehen und sich mit Fundraising oder vor allem auch mit Networking für Weitblick stark zu machen, weil es natürlich auch für die Studenten und Studentinnen immer cool ist, wenn sie Ansprechpartner haben, die vielleicht einfach schon mehr Kontakte haben wie die Studentinnen selbst. Oder aber auch einfach es immer cool ist, wenn es Leute gibt, die noch Fundraising für uns mitbetreiben und so. Und die haben sich halt so Hauptaufgabe gemacht, die Städte zu unterstützen und den Bundesverband zu unterstützen. Was auch ganz cool ist, weil man dann immer noch irgendwie nochmal einen zusätzlichen Ansprechpartner hat, auch gerade als Vorstandsmitglied, weil viele von denen auch schon mal im Vorstand waren. Aber auch, wenn man irgendwie ein Arcan-Projekt machen will und voll die coole Idee hat, aber nicht weiß, wer einem helfen kann, das zu verwirklichen, da ist auch der Weitblick Plus Verein ein super Ansprechpartner.
Ja, du hast gesagt, ihr habt verschiedene regionale Projekte hier in Freiburg. Wie ist denn die Unterstützung hier in der Stadt Freiburg oder hier in der Umgebung? Wie werdet ihr unterstützt? Werdet ihr von der Uni unterstützt oder von der Stadt Freiburg oder nur ehrenamtlich?
Also von der Uni werden wir teilweise ideell gefördert vom AStA durch Finanzanträge, die wir stellen oder sie stellen uns auch einen Raum zur Verfügung für unsere Vorstandstreffen. Von der Stadt selbst haben wir bis jetzt keine Förderungen eingenommen, haben aber auch schon Finanzanträge gestellt, die gefördert wurden. Aber größtenteils finanzieren wir uns tatsächlich selbst durch irgendwelche Projekte. Sei das unser Waldblickkalender, der jedes Jahr im Rombach und im Altari verkauft wird. Die unterstützen uns eigentlich jährlich. Oder auch das Bildungseis, das wir jetzt jahrelang in Kooperation vor allem in Contro hatten. Oder jetzt steht gerade ein Projekt mit dem Salätchen an, die uns unterstützen. Genau, also das kommt immer ganz drauf an. Aber so eine feste Unterstützung haben wir jetzt nicht. Das ändert sich bei uns sukzessive.
Weitblick als Initiative wurde in Münster gegründet. Jetzt habe ich mal nachgelesen, es gibt in Deutschland 17 Gruppen. Wie vernetzt ihr euch denn untereinander? Wie werden da Erfahrungen ausgetauscht?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir viele verschiedene bundesweite Veranstaltungen, angefangen im Jahr mit der Jahreshauptversammlung, die jedes Jahr Anfang Januar stattfindet, wo der neue Bundesvorstand gewählt wird und alle anderen Städte größtenteils auch vertreten sind. Neben dem langweiligen Part haben wir dann auch noch sehr viele coole Workshops und Projekte, wo man einfach auch Mitglieder aus anderen Städten kennenlernt. Da haben wir auch unser Intranet, wo alle Städte vertreten sind, wo man auch immer gucken kann, was die für Projekte machen. Wir haben oft Städtekonferenzen über Skype, wo man sich mit anderen Städten vernetzen kann. Oder eigentlich kann man sich auch immer mal austauschen per E-Mail, per Telefon etc. pp. Dann haben wir das Weiterbildenseminar immer Mitte Mai im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn, wo man dann auch Workshops von externen Leuten hat und auch nochmal andere Mitglieder aus anderen Weitblickstätten kennenlernt. Und dann haben wir auch immer noch ein Weitblick-Sommercamp in einer von unseren Weitblickstätten, wo man auch nochmal die Möglichkeit hat, hinzufahren und neue Mitglieder kennenzulernen aus anderen Städten. Und am Ende des Jahres ist dann immer noch das Weitblick-Städte-Wochenende, wo es vor allem darum geht, Inhalte, die in Städten nicht so gut laufen oder besonders gut laufen oder nochmal weiterentwickelt werden müssen, zu besprechen. Das findet meistens in Prokum oder auch mal in einer anderen Stadt statt, wo man dann auch nochmal neue Mitglieder kennenlernen kann, was eigentlich ganz cool ist.
Gibt es so eine bundesweite große Initiative? Du hast gesagt, Bildung für alle.
Das ist jetzt leider zurzeit nicht. Da ist auch jede Stadt sehr individuell. Also Weitblick ist nicht gleich Weitblick. Jede Stadt hat da ganz andere Projekte und ist da auch in unterschiedlichen Sachen aktiv, was ich aber auch schön finde, weil davon lebt Weitblick so ein bisschen, dass wir uns auch so ein bisschen durch verschiedene Projekte differenzieren und trotzdem alle den gleichen Inhalt haben, nämlich Bildung.
Ja, du hast ein Großprojekt noch angesprochen. Was ist denn das Großprojekt vom Weitblick Freiburg?
Also wir haben den AK International, der hat sich vor 2 Jahren gegründet. Das Großprojekt besteht allerdings schon länger. Und zwar kooperieren wir da mit der Organisation Building for the Future Generation in Ghana, welches von unserem Projektpartner gegründet wurde, dem Kofi, ein sehr junger, sehr engagierter Mann, der wirklich schon sehr viel auf die Beine gestellt hat. Dazu findet man auch einen Artikel auf unserer Homepage. Und da haben wir dann zusammen mit ihm eine Schule renoviert in Ghana, eine Grundschule, Samsa Primary School. Da haben wir jetzt über mehrere Jahre hinweg Spenden gesammelt und konnten es jetzt endlich fertig finanzieren, sodass wir jetzt hoffentlich bis September, Oktober das Projekt abgeschlossen haben und die Schule dann fertiggestellt ist. Und dann sind wir auf der Suche natürlich nach einem neuen Großprojekt, vermutlich auch mit dem gleichen Projektpartner. Vielleicht wollen wir in der Schule noch einen Spielplatz bauen, was ja auch mit Bildung zu tun hat, weil das auch die Leute natürlich wieder sensibilisiert, oder einen Computerworkshop machen. Das steht aber noch nicht fest. Genau, das Projekt ist ziemlich cool und wir sind auch froh, dass wir es wirklich komplett selbst finanzieren konnten, durch Spenden und durch Fundraising natürlich.
Wart ihr auch schon unten in Ghana dann? Habt ihr den Projektpartner mal besucht oder umgekehrt?
Ja, es waren schon einzelne Leute, waren schon mal dort und haben das Projekt vor Ort besucht, aus Weitblick Freiburg. Zurzeit ist auch gerade eine aus unserem Verein in Ghana und macht ein Praktikum und die wollte auch die Schule besuchen. Die ist auch im AK international aktiv und des Weiteren soll jetzt fürs nächste Jahr, glaube ich, eine Bildungsreise angedacht werden, wo die Möglichkeit dann auch besteht, dass man da runterreist und sich mal die Schule anguckt und mit unserem Projektpartner und sich bespricht. Der war auch schon mehrmals bei uns in Freiburg.
Die Initiative Weitblick hat verschiedene Arbeitskreise. Ja, Leonie, du bist vom Arbeitskreis Nachhaltigkeit. Was macht er denn in Freiburg?
Also wir vom Arbeitskreis Nachhaltigkeit treffen uns auch wie die anderen einmal die Woche. Wir sind neuerer AK, zum Beispiel der AK Migration wurde mit der Gründung von Weitblick eben auch gegründet. Und dieser AK Nachhaltigkeit hat sich dann so vor 5 Jahren ungefähr gefunden. Und den gibt es auch nur in Freiburg. Also das ist auch was, wozu sich Weitblick Freiburg ein bisschen, sag mal, auszeichnen kann, dass wir eben diesen AK Nachhaltigkeit haben. Und das Ziel war eben, sich zu gründen, um im Studierendenkreis, aber auch weiter auf die Stadt ausgebaut, um auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen, eben mit viel Spaß und Kreativität, genau.
Wie sieht so eine Aktion aus, um auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen?
Also das kann ganz verschieden sein. Angefangen hat es ganz oft mit so Upcycling-Aktionen. Das sagt wahrscheinlich vielen was, also was ich zum Beispiel aus einem alten Getränkekarton einen Geldbeutel basteln. Wir wurden dann aber auch schnell so als Bastel-AK abgestempelt. Genau, und das hat sich jetzt auch so ein bisschen weiterentwickelt, dass wir haben viel Kleidertauschpartys organisiert, auch in Kooperation zum Beispiel mit Greenpeace oder der Ökostation, und wir die ökosozialen Hochschultage organisiert. Genau, das war mal also ein ganz großes Projekt, wo wir 3 Tage lang mit Referentinnen und Referenten über das Thema Postwachstum, Gemeinwohlökonomie und so weiter geredet und diskutiert haben.
Wie ist denn Freiburg nachhaltigkeitstechnisch aufgestellt? Habt ihr da irgendwie einen Überblick als AK?
Ja, also ich glaube, so allgemein leben wir ja schon in der Ökoblase in Freiburg. Klar, dann ist natürlich auch, wie definiert man Nachhaltigkeit? Es ist ja auch, ich meine, da gibt es die Ökologie, Soziale und die Wirtschaft. Wir fokussieren uns jetzt vor allem auf Ökologie und Soziales und stellen das so ein bisschen über den wirtschaftlichen Gedanken. Ja, ich denke, das ist auch jedem seine eigenen, wie streng man die Messlatte setzt. Aber ich würde sagen, Freiburg ist eigentlich schon recht gut aufgeklärt, wo man dann auch oft an seine Grenzen stößt, wenn man auch oft Leute anspricht, die ja schon überall Bescheid wissen. Die Uni Freiburg hat aber, glaube ich, kann noch viel tun. Da ist jetzt in der Grundstruktur nicht viel Nachhaltigkeit, sage ich mal, vorhanden. zum Thema Nachhaltigkeit an der Hochschule. Hat sich jetzt auch im letzten Jahr einen AK Nachhaltigkeit bundesweit gegründet von Weitblick. Und die haben zusammen mit dem Netzwerk N, das ist auch eine bundesweite Nachhaltigkeitsstruktur, und noch weiteren Initiativen ein Petitionspapier verfasst. Und dieses Petitionspapier soll so im Herbst rauskommen. Und da geht es darum, wie eben die Universitäten in ihrem Alltag nachhaltiger werden können und eben so Strukturen schaffen, dass sich eigentlich jeder Studierende automatisch nachhaltig verhält, und es muss gar nicht auffallen, ob er es will oder nicht sozusagen. Und es geht eben zum Bereich Bildung, Lehre, aber auch Gebäudemanagement, ganz viel interdisziplinär mehr arbeiten, wie man voneinander profitieren kann. Und das ist ein Projekt, das ist sehr groß, ist sehr kompliziert und da hat sich eben auch deswegen vor allem diese AK Nachhaltigkeit gegründet. Und da sind wir jetzt schon ganz gespannt, was dabei rauskommt, wie da die Uni Freiburg drauf reagiert, hoffentlich unterschreibt. Und werden wir bestimmt auch hier in Freiburg noch von hören. Von Weitblick Freiburg legen wir uns jetzt, glaube ich, keine strengen Nachhaltigkeitskriterien direkt an, aber ich glaube, dass viele schon so denken ein bisschen.
Du hast gesagt, die Bereiche Ökologie und Soziales. Was ist denn sehr ökosozial hier in Freiburg?
So Sachen wie Repair-Cafés in Freiburg hier, die ziemlich, ich glaube, es gibt 2 oder 3, wo man eben hinkommen kann und sich einmal sozial vernetzen. Also es bringt Menschen zusammen mit verschiedenen Fähigkeiten und Fragen. Und aber auch gleichzeitig geht es halt darum, technische Geräte, die defekt sind, dass man die eben wieder auf Vordermann bringt. Oder ja, wenn man durch die Stadt geht, sieht man die urbanen Gärten, die überall aus dem Boden sprießen. Was auch ein cooles Projekt ist das heißt, glaube ich, Bike Bridge. Das ist könnte man auch noch mit dem AK Flucht verknüpfen. Das ist ein Projekt von einer Organisation, die vor allem Frauen das Fahrradfahren beibringt. Und das ist halt, also auf allen Bereichen eigentlich ökosozial, weil es verschafft ihnen Mobilität, Zugang, also Freiraum, Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein. Die bekommen dann ein Diplom und sind dann gleichzeitig noch ökologisch unterwegs und können das gleich dann auch weitertragen an ihre Kinder und so weiter.
Du hast gesagt, der Arbeitskreis Nachhaltigkeit ist der jüngste und auch in Freiburg als Alleinstellungsmerkmal. Was habt ihr denn in den letzten Jahren, seit ihr euch gegründet habt, was wurde denn alles für Nachhaltigkeit in Freiburg getan?
Ein Projekt, das wir selber gerne mögen, ist unser Blickblock. Den haben wir kreiert sozusagen, Blickblock von Weitblick. Wir sammeln einseitig kopiertes Papier, zum Beispiel aus den Druckerräumen oder bei hier den Copyshops in Freiburg. Und mit einer Hilfe einer Bindemaschine binden wir dann zu Blöcken zusammen und haben dann von alten Büchern, tun wir noch nettes Cover und Rückseite drauf. Und gegen Spende können die dann genau mitgenommen werden, gerade bei Kuchenverkäufen oder wir machen auch Kaffeeverkauf im KG4 freitags. Da liegen die dann aus.
Also recycelte College-Blocks praktisch.
Sozusagen, genau, ja. Eine Sache, die wir auch zum Beispiel machen, ist ein nachhaltiger Adventskalender. Das ist auch für, gerade eigentlich ist es eher intern, Weitblick intern für die Mitglieder. Da schicken wir jeden Tag ein Türchen rum, das so ein bisschen das Thema Weihnachten und Nachhaltigkeit verknüpft. Zum Beispiel, wie man Geschenkpapier upcycelt oder wie man Geschenke macht oder ein schönes Rezept. Genau, solche Sachen.
Hast du noch einen Nachhaltigkeitstipp, den jetzt jeder Hörer, jede Hörerin noch beachten könnte nach diesem Interview?
Ja, also eigentlich so ein bisschen zu gucken, wo, wenn man jetzt in Nachhaltigkeit hört, nicht gleich immer wegzugucken, sondern immer eigentlich eher hinzugucken und zu schauen, dass auch für jeden so ein bisschen was dabei ist. Also für den Sportler, der kann dann eher die Treppe nehmen und nicht den Aufzug. Dann derjenige, der gerne draußen ist, kann mal versuchen, selber Tomaten im Garten zu ziehen. Derjenige, der gerne sich mit Wirtschaft beschäftigt, vielleicht auch mal in ein Seminar zum Thema Postwachstum gehen. Einfach, um auch die Gedanken anzuregen, die Vielfältigkeit von Nachhaltigkeit da aufmerksam zu sein.
Der Arbeitskreis Flucht und Migration, da sitzt der Felix neben mir. Was macht denn der Arbeitskreis Flucht und Migration?
Wie es der Name schon suggeriert, macht der Arbeitskreis Flucht und Migration vor allen Dingen viele Initiativen zusammen mit Flüchtlingen beziehungsweise über das Thema Flucht und Migration, was ja auch in letzter Zeit sehr viel relevanter wurde, halt nach der sogenannten Flüchtlingskrise oder halt dadurch, dass halt sehr viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Tatsächlich gibt es den Arbeitskreis Flucht und Migration aber schon seit der Gründung von Weitblick Freiburg.
Und wie muss ich mir die, sagen wir mal, die tägliche Arbeit des Arbeitskreises, wie muss ich mir die vorstellen?
Also man kann sich das wie folgt vorstellen. Wir haben jede zweite Woche AK-Zeit. Und in den 2 Wochen im Monat, wo wir zusammensitzen, haben wir das auch nochmal 2 geteilt, wovon 50%, also die ersten 50% der Zeit tatsächlich auch ein AK interner Input sind, wo jedoch weniger der Fokus auf den Input liegt und mehr auf die anschließende Diskussion über verschiedene Themen, wie zum Beispiel jetzt aktuell die Krise in Venezuela und wie das Flüchtlingsströme in Lateinamerika auswirkt und wie sich diese wiederum auf die benachbarten Länder auswirken und zum Beispiel auch, wie man tatsächlich richtig kommuniziert, also dass man wirklich auch vom Gegenüber etwas mitnimmt und tatsächlich, dass man das Gegenüber auch versteht und nicht nur aneinander dran vorbeiredet, was dann auch letztendlich die Basis darstellen soll für die weiteren Diskussionen, die dann auch insbesondere im nächsten Semester folgen sollen. Und dann haben wir noch ein paar weitere Themen fürs kommende Semester. Und ja, das ist dann quasi der erste Teil von den anderthalb Stunden, die man so hat. Und die anderen 50% gestalten sich dann so, dass man zusammen im AK bespricht, wie es in den verschiedenen Projekten gerade läuft, was es für Probleme gibt, wie man die eventuell lösen könnte. Und danach setzt man sich quasi in den einzelnen Unterprojekten, die wir am Laufen haben, neben diesem Montagstreffen zusammen und bespricht, wie man da im Weiteren vorgeht.
Okay, Projekte, du hast schon angesprochen. Mhm. Welche Projekte habt ihr konkret?
Momentan haben wir so 3,5, würde ich sagen, am Laufen. Vor allen Dingen finden die meisten davon in der Kooperation mit dem Flüchtlingswohnheim in der Bessierstraße statt. Das wird vom Deutschen Roten Kreuz gefördert und da koordinieren wir uns zusammen mit einer Deutschlehrerin namens Carolina Kokowska, die organisiert das alles und mit der sind wir da so angebunden, dass wir mit ihr absprechen, welche Bildungsangebote sie da braucht. Das ist insbesondere für die Deutschkurse, die wir dort anbieten, sehr relevant. Da bieten wir zum Beispiel momentan einen Deutschkurs an, der 3x2 Stunden hat pro Woche. Also das ist quasi ein Kurs und die Schüler haben dann halt insgesamt 6 Stunden Input pro Woche, also die Hausaufgaben nicht eingerechnet. Und an jedem dieser 3 Tage, also das ist am Montag, am Mittwoch und am Freitag, gibt es dann jeweils 2 unterschiedliche Deutschlehrer, also die am Montag sind nicht dieselben wie am Mittwoch und nicht dieselben wie am Freitag, die dann diesen Input geben und das wird alles untereinander koordiniert, dass der Stoff aufeinander aufbaut und dass dann auch tatsächlich am Mittwoch die Hausaufgaben vom Montag kontrolliert werden und so weiter und so fort. Dann wollen wir ab nächsten Semester noch Alphabetisierungskurse geben. Da ist tatsächlich auch relativ viel Bedarf für. Leider haben wir momentan nicht so die Manpower, weil die anderen Projekte auch noch relativ viel fordern. Deswegen, falls ihr Lust habt, etwas mit Flüchtlingen zu machen und ein bisschen Unterricht zu geben, kommt gerne vorbei. Und dann wollen wir auch noch einen allgemeinen Kommunikationskurs geben. Und dann brauchen wir tatsächlich auch noch ein paar mehr Leute für den Kappler-Knoten hier in Littenweiler. Da werden auch noch welche gesucht. Genau, das war erstmal so das Deutschkursprojekt. Was auch noch etwas relativ Großes ist, ist die sogenannte Bibliothek in der Bessierstraße. Bibliothek ist eigentlich nur so ein Alibi-Name. Es geht vielmehr darum, dass mit den Flüchtlingskindern so ein bisschen gespielt wird und dass sie einen Ort haben, an dem sie ja so ein bisschen rauskommen aus dem Alltagsleben im Wohnheim, was ja auch teilweise nicht so abwechslungsreich ist, aber wo sie dann auch mit den Kindern von anderen Kulturen, also im Flüchtlingswohnheim Bessierstraße, ist es so, dass die verschiedenen Kulturkreise, also arabische Kultur, osteuropäische Kultur und eher so afrikanische Kulturen, zwar natürlich miteinander in Kontakt treten, aber jetzt nicht unbedingt so viel, weil es ja relativ natürlich ist, dass wir Menschen uns, insbesondere wenn wir in einer fremden Umgebung sind, uns erstmal die Leute suchen, die uns am ähnlichsten sind. Und wir wollen quasi dann auch mit dieser Bibliothek den Kindern helfen, dass sie in Kontakt treten mit Kindern, die auch eine andere Herkunft haben oder eine grob andere Herkunft haben als sie. Und ja, und dann spielen wir mit denen und das ist auch immer sehr angenehm und das haben wir auch 2x die Woche.
Du hast gesagt eben, das Flüchtlingswohnheim in der Bessierstraße oder vielleicht jetzt auch im Kappler Knoten. Wie funktioniert denn da die Kommunikation mit den einzelnen Herkunftsländern? Du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Kulturkreise auch. Wie geht da das Auftreten und die Kommunikation miteinander?
Teilweise ist die Kommunikation tatsächlich ziemlich schwierig. Also am einfachsten gestaltet sich teilweise noch das Suchen der verschiedenen Flüchtlinge. Am Anfang eines Semesters starten wir dann immer die Kurse. Über die Semesterferien hinweg ist es teilweise schwierig zu betreiben. Zur Werbung gehen wir dann einfach durch die verschiedenen Wohnheime und fragen quasi, wer Lust hat, ab nächste Woche oder ab übernächste Woche daran teilzunehmen und machen ansonsten auch noch Aufhänge. Und auch diese Frau Kokowska, die mit uns kooperiert, erzählt das dann auch ihren ganzen Schülern, dass wenn jemand wen kennt, der Lust daran hätte, daran teilzunehmen, dann mögen sie das auch bitte machen. Und im Unterricht gestaltet es sich tatsächlich so dadurch, dass die meisten unserer Mitglieder jetzt kein Urdu sprechen und auch kein Altarabisch, ist es dann auch ein wenig schwierig mit der Kommunikation, weswegen man auch meist tatsächlich so mehr oder minder mit Händen und Füßen versucht zu kommunizieren, was da gerade an der Tafel steht oder was man zu vermitteln versucht. Und das klingt jetzt so ein bisschen katastrophal und so ein bisschen chaotisch. Und ja, es ist auch chaotisch, aber man kann sich erstaunlich gut nur mit Händen und Füßen kommunizieren und diese Dinge irgendwie sehr extrem darstellen. Und dann ist es klar, indem man zum Beispiel irgendwie die Geste macht, wie um einen Hut vom Kopf zu lüften, dann ist es relativ klar, ah, Hut bedeutet, ah, das Ding, was man vom Kopf hebt. Oder Hand, und dann zeigt man auf die Hand. Oder Fuß, oder Körper. Oder schreien, und dann schreit man. Oder springen, oder laufen, oder schwitzen. Und dann geht man mit den Händen nach unten und macht die ganze Zeit über. Und dann, es wird relativ klar. Also das ist, es klingt nicht so, als ob es funktionieren würde, aber es funktioniert tatsächlich. Und das ist sehr angenehm. Es ist sehr viel kreativer, als man sich das vorstellen muss. Es ist abenteuerlich und teilweise hat man keine Ahnung, wie man jetzt weiter vorgehen muss. Aber es funktioniert immer. Das ist das Schöne und Erstaunliche daran.
Und wie wird es von den Schülern, hast du jetzt gesagt, oder von den Flüchtlingen, wie wird das angenommen? Wie bekommt ihr da Rückmeldung?
Also Rückmeldung bekommen wir vor allen Dingen darüber, wie er dann noch zum Unterricht kommt. Tendenziell haben wir schon so eine, sag ich mal, Dropout-Rate von so, würde ich so sagen, 50% im Laufe eines Semesters. Und dass wir zum Schluss dann tendenziell noch so Kurse mit 5 bis 6 Leuten haben. Vielleicht momentan, glaube ich, mehr dadurch, dass die Kurse jetzt ein bisschen verbindlicher sind. Da haben wir jetzt verschiedene Sachen eingeführt. Wie zum Beispiel, dass sie jetzt tatsächlich Geld bezahlen müssen, also einen geringen preislichen Obolus, damit sie an diesen Kursen dran teilnehmen können. Ich glaube, das sind irgendwie so 10 bis 15 Euro, einfach damit sie dieses gewisse Commitment haben, damit sie Geld investiert haben und dass sie sich selbst ihre Bücher zulegen müssen und dass es quasi ein zusammengeschusterter Kurs ist und nicht nur halt mehr einmal in der Woche für 1,5 Stunden, sondern jetzt 3x2 Stunden in einer Woche, sodass sie dann effektiv auch viel mehr mitnehmen. Ansonsten ist es so, das Zentrale auch während des Kurses ist, die Schüler zu motivieren, weil das ist deren Freizeit und viele machen nebenbei ja auch noch Deutschkurse oder bewerben sich auf eine Ausbildung und so oder haben Familien, um die sie sich kümmern müssen, und da ist es auch wichtig, dass wir irgendwas denen geben können, damit wir ihnen zeigen, es ist schön, dass ihr da seid. Und es ist nicht nur Anstrengung, sondern es soll auch Vergnügen für euch darstellen.
Und du hast schon die sogenannte Bibliothek angesprochen, wo ihr mit den Kids vor allem am Spielen seid oder am Lesen seid. Was ist denn, interessiert mich jetzt persönlich, was ist so der Spielekracher, der wirklich mit jeder Nationalität, egal was wer jetzt da mitspielt, was geht denn immer?
Also soweit ich weiß, ist Plitsch Platsch Pinguin ziemlich beliebt. Aber das hängt auch ganz von Kind zu Kind ab. Also irgendwie findet man immer was, worauf man sich einigen kann. Und zwei auch noch sehr beliebte Sachen sind das verrückte Labyrinth, was ja auch sicherlich so ziemlich jeder von uns kennt, und Malen vor allem. Weil das kann jedes Kind und das macht jedes Kind auch ziemlich gerne. Ja. Und da haben wir auch ein ganzes Assortiment von Stiften und verschiedenen Blättern und Bastelsachen. Und da können sie sich immer ganz schön austoben. Und manchmal haben wir auch so spezielle Initiativen, so dass zum Beispiel über Wochen hinweg bei Weiblich alte, unbenutzte Klorollen gesammelt werden, damit dann später diese in die Bibliothek verfrachtet werden können, um dann mit den Kindern irgendwelche Tiere drauf zu basteln. Hasen oder Elefanten oder was weiß ich nicht noch alles.
Jetzt hast du schon zwei Projekte benannt. Mhm. Du hast vorhin aber von 3,5 geredet. Jetzt bin ich noch gespannt, was das 1,5 noch ist.
Es gibt tatsächlich 1 plus 1,5 so. Ist das dritte richtig volle ist tatsächlich noch das Durchführen von regelmäßigen Zeitungsinterviews mit Geflüchteten, die das Ziel haben, die Geflüchtete nicht nur quasi als ein Teil einer anonymen Masse von Flüchtlingen oder Geflüchteten darzustellen und sie quasi nur auf ihre Flucht und quasi auf ihren Status als Schutzsuchende und Hilfebedürftige so zu beschränken, sondern sie tatsächlich als Menschen darzustellen, die genauso wie wir auch Vorlieben und Bedürfnisse und Zukunftspläne haben. Und das wird in diesen monatlich stattfindenden Interviews herausgekehrt. Das ist
in Kooperation mit
der Zeitung am Sonntag veröffentlicht wird und das müsste auch online verfügbar sein. Und das halbe Projekt ist das sogenannte Planspiel, was darin besteht, dass Weibliche, aber auch Leute, die nicht unbedingt bei Weiblich sind, aber da auch mitarbeiten, das hat sich im AK Flucht und Migration entwickelt, sich aber davon jetzt so allmählich abgelöst und ist jetzt quasi autonom und auf den eigenen zwei Beinen stehend, wo dann Weibliche in Schulen gehen und mit den Kindern, die sind so in der 8. oder 9. Klasse, durchspielen, wie es tatsächlich ist, Geflüchteter zu sein. Also, dass es auf einer emotionalen und tatsächlich auch auf so einer Verhaltensebene nachvollziehbar ist, wie das Ganze abläuft, weil ansonsten man nur auf so einer rein deklarativen Ebene versteht, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, aber so wirklich nachvollziehen kann man es deswegen noch nicht. Und da müssen dann die Kinder, also die bekommen dann verschiedene Rollen zugewiesen, zum Beispiel sind sie eine 43-jährige Frau, die schon 3 Kinder hat und momentan mit dem 4. schwanger ist und an Diabetes leidet, oder sie sind irgendwie ein 12-jähriges Mädchen, was sehr stark unter Angst leidet und sehr schutzbedürftig ist und sehr auf ihre Eltern angewiesen ist. Und dann bekommt man diese Rollen zugewiesen, muss schnell überlegen, welche der verschiedenen Sachen man einpackt. Jeder darf nur 5 Sachen einpacken und das halt binnen eines sehr begrenzten Zeitraums. Und da müssen sie verschiedene Etappen durchlaufen. Und je nachdem, wie gut oder schlecht man diese Etappen durchläuft, wird man schon relativ früh aus dem Spiel rausgeschmissen. Und diese Etappen sind vor allen Dingen mit viel moralischen Entscheidungen verknüpft, wie zum Beispiel: Bin ich bereit, ein Protokoll zu unterschreiben, auf dem steht, dass ich bereit bin, all meine Rechte, meine demokratischen Rechte, meine Religionsfreiheitsrechte, mein Recht zu protestieren und so weiter und so fort, einfach von einem Tag auf den anderen abzugeben? Bin ich bereit, Leute zurückzulassen, im Stich zu lassen und selbst weiterzugehen, weil es einfach die Situation erfordert? Oder gehe ich das Risiko ein, quasi sie mitzunehmen, obwohl dadurch meine Flucht gehindert werden kann? Oder bei der Übersetzung übers Mittelmeer dann nach Europa, wer kommt mit, wer kommt nicht mit? Und gegebenenfalls, wen schmeißen wir von Bord? Und für wen ist es ein Risiko, überhaupt mit aufs Boot zu steigen, weil er dann Gefahr läuft, zu verdursten oder ansonsten auf irgendeine andere Art und Weise zu sterben, zum Beispiel, weil er seine Medikamente nicht zur Genüge hat. Wenn man in Europa angekommen ist, wie füllt man ein Formular aus, was in einer komplett unverständlichen Sprache geschrieben ist und man keinerlei Unterstützung dafür erhält, wie man das tatsächlich auszufüllen hat?
Und das fußt tatsächlich auf den Interviews, die ihr auch mit den Geflüchteten führt, oder auf wo, welche Basis habt ihr, auf Erfahrungsberichte, oder habt ihr euch das selber ausgedacht?
Das wurde tatsächlich über mehrere Jahre hinweg gebaut, also tatsächlich schon, ehe es diesen großen Flüchtlingsstrom nach Europa gab. Und vor allen Dingen ist das viel durch persönliche Gespräche entstanden und persönliche Erfahrungen von Geflüchteten, aber auch aus vielen Artikeln, wo man zum Beispiel weiß, wie die typischen Etappen ablaufen. Also zum Beispiel, es ist relativ klar, dass Leute aus einem diktatorischen Staat relativ früh ihre demokratischen Rechte abgeben müssen, was diesen ersten Punkt widerspiegelt, indem man quasi unter sehr großem Zeitdruck und auch sonstigem psychischen Druck unterschreiben muss, alle Dinge, die einem lieb sind, abzugeben.
Und wie ist die Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern? Wie wird es angenommen? Wie fühlen die sich da rein? Du hast gesagt, es ist ein sehr emotionales Planspiel.
Ja, die Schüler reagieren tatsächlich sehr unterschiedlich darauf. Also an sich sind tendenziell sehr viele Schüler sehr involviert in die Situation, manche auch zu sehr. Also emotional auch involviert, wobei wir versuchen, das Ganze so zu gestalten, dass es nicht zu belastend ist für die Kinder. Ein Teil der Schüler reagiert tendenziell jedoch auch ablehnend darauf und halt ungläubig, weil sie meinen, dass es tatsächlich so nicht ablaufen würde. Diese teilweise sehr unterschiedlichen Reaktionen darauf und auch tatsächlich, wie viel wirklich dahinter steckt, wird dann später noch in einer Diskussion in der Klasse geklärt.
Ich kann auch anknüpfen an die Schulworkshops, weil der Acker Nachhaltigkeit geht auch an Schulen. Und zwar kooperieren wir da mit dem Eine-Welt-Forum zusammen. Das ist ein entwicklungs- und umweltpolitisch engagierter Dachverband in Freiburg. Genau, wir vom Acker Nachhaltigkeit haben bis jetzt diese Workshops zum Thema Handy gemacht. Es hieß dann So Smart, Handyproduktion in einer globalisierten Welt. Und auch für uns selbst sehr spannend, weil wir diesen Workshop eben mit konzipiert haben und in die Klassen gehen und dann halt auch immer ein Feedback von der Lehrerin bekommen, diesen Workshop wieder anpassen. Und es halt eigentlich darum geht, so ein bisschen klar zu machen, wir haben alle dieses Smartphone in unserer Tasche und wir lassen es auch immer alle rausholen und auf den Boden vorne in die Reihe legen und dann zu gucken, hey, was ist da eigentlich alles drin? Wo kommt es her? Wie werden die ganzen Rohstoffe abgebaut? Wo wird es zusammengesteckt? Was macht es hier mit uns? Was hat es für Gruppenprozesse? Führt es mit sich? Was machen wir mit den Handys danach? Wo kommen die hin? Genau, es ist dann die sogenannte Wertschöpfungskette, die wir da behandeln und eben ganz methodisch vielfältig, um eben eine Abwechslung im Schulalltag darzustellen. Und wir haben da halt auch weil wir ja sehr jung sind, einen Vorteil gegenüber vielen Lehrkräften, weil wir dann eben, ja, die hören uns zu, die machen mit und es kommen auch oft viel sehr, sehr interessante Diskussionen bei raus.
Ihr habt es gehört, engagieren kann so einfach sein. Weitere Informationen bekommt ihr auf www.weitblicker.org/stadt/Freiburg oder ihr geht einfach immer montags um 20 Uhr in den Raum 1234 im KG1 der Uni zu einem Treffen.